Ja, Geschwister, lass uns die Bibel im Buch der Offenbarung aufschlagen, Kapitel 3, ab Vers 14. Heute geht es um die siebte und letzte Gemeinde, an die der Herr ein Sendschreiben gerichtet hat, und zwar die Gemeinde von Laodicea. Offenbarung, Kapitel 3, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbart wird, und Salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, sei nun eifrig und tut Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lass uns noch beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du sprichst. Wir haben dein Wort. Würdest du nicht sprechen, würden wir in die Irre gehen, sicherlich. Und Herr, das ist ein Segen, dass wir noch dein Wort hören können. Aber Herr, du weißt, dass wir träge sind, dass wir oft unverständlich sind, dass wir große Schwierigkeiten haben, dein Wort richtig zu verstehen. So bitten wir um die Hilfe deines Heiligen Geistes, dass wir nicht nur Hörer dieses Wortes sind, sondern auch Täter, dass wir verstehen, was du sagst, dass wir das umsetzen wollen, dass wir nicht Menschen sind, die ihren Kopf mit Dingen füllen, die ihnen nicht wirklich helfen, die aber nicht wirklich tun, was sie von dir wissen, was sie von dir hören. Lass uns nicht so sein, Herr, sondern wirklich in die Praxis umsetzen, was du uns sagst. Buße tun, dich suchen von ganzem Herzen, damit du uns deinen Segen spendest, Herr. Wir bitten dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
Amen.
Ja, wie gesagt, heute geht es um die siebte der Gemeinde, an die Jesus ein Sendschreiben, einen Brief gerichtet hat. Die Zahl sieben ist im Buch der Offenbarung sehr wichtig, ist von entscheidender Bedeutung. Die Zahl der Vollkommenheit, die Zahl Gottes. Wir werden sehen, dass das Buch, abgesehen von der Einleitung und dem Schlussteil, in sieben Abläufen, in sieben Zyklen unterteilt werden kann, wobei jeder Ablauf, jeder dieser Zyklen wiederum aus sieben Abschnitten besteht. Ich gebe euch einen kurzen Überblick über diese verschiedenen Abläufe, die wir in dem Buch finden. Nach der Einleitung von Kapitel 2 bis zum Ende von Kapitel 3, das ist eigentlich der Teil, mit dem wir uns beschäftigen, bilden die sieben Sendschreiben selbst den ersten dieser Abläufe. Sieben Gemeinde. Dann lesen wir vom Kapitel 4, das werden wir uns das nächste Mal anschauen, wenn wir unsere Betrachtung des Buches weiterführen. Vom Kapitel 4 bis zum Anfang von Kapitel 8, da ist die Rede von den sieben Siegel eines Buches, die eine nach dem anderen geöffnet werden. Die sieben Siegel von Kapitel 4 bis zum Kapitel 8. Folgt von Kapitel 8, Vers 2 bis zum Ende von Kapitel 11 das Gericht der sieben Posaunen. Dann vom Kapitel 12 bis zum Kapitel 15, Vers 4 werden wir uns sieben Zeichen oder sieben Visionen anschauen. Die werden uns vor Augen gemalt. Von Kapitel 15, Vers 5 bis zum Ende von Kapitel 16 lesen wir von den sieben Schalen des Zornes Gottes. Dann von Kapitel 17 bis Kapitel 19, Vers 10 finden wir wiederum sieben Worte, die mit der Stadt Babylon in Verbindung stehen. Und dann zuletzt von Kapitel 19, Vers 11 bis zum Kapitel 21, Vers 8 wird uns in sieben Visionen dargelegt, wie die Geschichte enden wird. Und dann kommt der Schluss des Buches und gibt uns eine Beschreibung des neuen Jerusalems. Ja, wir befinden uns noch in dem ersten dieser Abläufe und wir wollen das Sendschreiben an die letzte der sieben Gemeinden betrachten, diese Gemeinde in Laodicea. Wir haben gesehen, dass jeder der Briefe an diese Gemeinde ein bestimmtes Thema behandelt. Für die Gemeinde in Ephesus war das Hauptthema das Thema der Liebe, genauer gesagt der ersten Liebe. An uns, dass Jesus dieser Gemeinde vorwirft, ihre erste Liebe vergessen zu haben. Für die Gemeinde in Smyrna war das wahre Leben, ein Gegensatz zwischen Tod und Leben. Es geht um das geistliche Leben. Diese Gemeinde ist trotz ihrer kleinen Größe eine lebendige Gemeinde, geistig betrachtet. Dann kam die Gemeinde in Pergamon und da war das Thema der Götzendienst. Dann die Gemeinde in Thyatira und das Thema die geistliche Verführung war. Dann die Gemeinde in Sardes, das Thema war Wachsamkeit. Dann die Gemeinde in Philadelphia, das Hauptthema, das Thema der Treue ist. Und das Thema, das uns hauptsächlich heute mit der Gemeinde Laodicea beschäftigen wird, ist das Thema der geistlichen Lauheit. Laodicea ist die letzte Station der langen Schleife, die uns von Ephesus nach Smyrna geführt hat, eine Stadt, die 50 Kilometer weiter nördlich von Ephesus war, dann nach Pergamon, an der Spitze dieser Schleife, erinnert euch, ne, eine Schleife, Pergamon 75 Kilometer nördlich von Smyrna, dann nach Thyatira, 50 Kilometer südöstlich von Pergamon, dann nach Sardes, 50 Kilometer südlich von Thyatira, dann nach Philadelphia, 50 Kilometer südöstlich von Sardes. Und die Stadt Laodicea lag 75 Kilometer südöstlich von Philadelphia in unmittelbarer Nachbarschaft von zwei anderen Städten, die uns vielleicht bekannt sind. Die eine davon sicherlich, die Stadt Kolosse. Paulus hat einen Brief an die Gemeinde in Kolosse gesendet und auch die Gemeinde, die Stadt Hierapolis, die auch bestimmt auch eine Gemeinde hatte. Soweit wir annehmen, wurden diese Gemeinde in den drei letzten genannten Städten, Laodicea, Kolosse und Hierapolis, von Epaphras gegründet, der selbst auch zum Glauben in Ephesus durch den Apostel Paulus gekommen ist. So auch die Laodicea, die Gemeinde Laodicea wird auch im Kolosserbrief genannt. Also Paulus sagt, wenn ihr diesen Brief gelesen habt, sorgt auch dafür, dass die von Laodicea den Brief lesen und lest auch den Brief, den ihr von der Gemeinde von Laodicea bekommt. Die Sendschreiben wurden möglicherweise von denselben Boten überbracht und diese müssten den ganzen Weg von insgesamt, wenn wir alles aufsummieren, 350 Kilometer zurückgelegt haben. Das ist nicht wenig. Während an der Gemeinde von Philadelphia kein Vorwurf gemacht wird, ist das Merkmal der Gemeinde in Laodicea, dass sie als einzige überhaupt gar kein Lob vom Herrn bekommt. Jesus stellt sich der Gemeinde als, das lesen wir in Vers 14, zunächst als der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge und dann zweitens als der Ursprung der Schöpfung Gottes vor oder Anfang der Schöpfung Gottes. Das Wort Amen ist uns bekannt. Normalerweise ist es ein Wort, das wir am Ende unserer Gebete gebrauchen, um zu sagen, ja, ich bin einverstanden mit dem, was gebetet wurde. Es ist ein hebräisches Wort, das wiederum von einem Verb aman, abgeleitet wird. Einem Verb, das bedeutet, etwas für wahr halten oder sicher an etwas glauben. Ist auch irgendwie verbunden mit dem Wort Treue. Also ich glaube an etwas, ich halte es für sicher, weil es sich als treu erweist. Amen. Und Jesus stellt sich als der Amen Gottes, der treue Zeuge. Wahrscheinlich beide stehen in Verbindung, der Amen und der treue und wahrhaftige Zeuge. Also wir sehen, treu und wahrhaftig widerspiegelt auch die Bedeutung von diesem Wort Amen. Jesus ist der treue Zeuge. Warum? Weil er uns den Vater offenbart. Und es ist nicht nur so, dass Jesus uns gezeigt hat, wer der Vater ist. Er ist auch gekommen, um den Willen des Vaters treu zu tun, zu erfüllen, indem er ein Prophet und auch, wir kennen die drei Ämter des Herrn Jesus, ein Prophet, ein König sicherlich, aber das war er schon vor seiner Menschwerdung, ist er noch und so mehr nach seiner Auferstehung geworden. Aber auch ein Priester. Er hat auch den Willen des Vaters getan, indem er sein Leben als Opfer für uns gegeben hat am Kreuz. Dank seines Gehorsams kann Gott uns geben, was er uns versprochen hat. Gott hat in der Schrift Verheißungen gegeben und diese Verheißung empfinden, also erhalten wir, werden für uns wahr, weil Jesus das getan hat, was Gott verlangte, was notwendig war. Und so kann Paulus auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 20 sagen, dass in Jesus sich alle Verheißungen Gottes erfüllt haben. Gott hat in Jesus, seinen Sohn, alle seine Verheißungen erfüllt. Und er sagt das so, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, ohne Ausnahmen, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. In Jesus Christus sind alle Verheißungen Gottes Ja und Amen. Das heißt, Gott hat in seinem Sohn alles erfüllt, was er versprochen hat. Und wenn wir in Jesus gefunden sind, können wir sicher sein, dass wir die Verheißung Gottes empfangen werden. Dann wird auch gesagt, dass Jesus der Ursprung oder der Anfang, nach Luther, der Schöpfung Gottes. Das bedeutet natürlich, dass Jesus der Schöpfer ist, dass er alles erschaffen hat, beziehungsweise dass Gott, der Vater, durch seinen Sohn alles erschaffen hat. Bei alle drei Personen der Dreieinigkeit am Wirken waren bei der Schöpfung. Wir sehen auch, dass der Geist Gottes auch am Wirken war. Aber es hat hier wahrscheinlich eine andere Bedeutung. Also wir können annehmen, es ist der Anfang der Schöpfung Gottes, Also es heißt nicht, wie die Zeugen Jehovas sagen, dass er der Erstgeschaffene wurde, sondern dass er der Ursprung der Schöpfung ist. Aber das ist, ich denke, hier ist nicht unbedingt die materielle Schöpfung gemeint, sondern eher die geistliche Neuschöpfung. Es heißt dann vielmehr, dass Jesus das Haupt, der Anfang oder der Prototyp einer neuen Schöpfung ist. Nachdem Paulus in Kolosser Kapitel 1, Vers 14 daran erinnert hat, dass er alle Dinge erschaffen hat, also das heißt die erste Kolosser 1, Vers 14, ist die materielle, die physische Schöpfung gemeint, betont er in Vers 18, dass Jesus der Anfang oder der Erstgeborene von den Toten ist. Und damit meint er, er ist der Anfang einer neuen Schöpfung. Das heißt, der Erst, der auferstanden ist, sprich, das deutet auf die kommende Auferstehung. Erfüllung, die Konkretisierung der Neuschöpfung Gottes. Jesus Christus ist somit der Ursprung einer neuen Menschheit. Aber die Frage ist, warum sagt Jesus, wir müssen uns nicht mal fragen, warum finden wir diese Aussagen immer in der Einleitung eines Briefes? Warum erinnert Jesus die Christen Laodicea daran, dass er der Amen ist, der wahre Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes, um sie zu ermutigen? Mutig, Zeugnis abzulegen und eifrig das Verheißene zu erlangen, weil das ihr Problem war, dass sie nicht mutig waren, dass sie nicht eifrig waren, dass sie lau waren. Und Jesus erinnert sie daran, dass eine ihrer Aufgaben darin besteht, Zeugnis in dieser Welt abzulegen, als Christen zu leben. Nicht unsichtbar für die Gesellschaft zu sein, sondern sichtbar. Christus wirft der Gemeinde von Laodicea ihre Lauheit vor. Die Gemeinde ist weder kalt noch warm und Jesus wünscht sich, dass sie kalt oder warm wäre. Wenn man von jemandem sagt, dass er sei warm, wird es sicherlich als Lob empfunden. Aber wenn man sagt, dass jemand kalt ist, ist es bestimmt kein Lob. Also warum sagt Jesus, ich wünschte, dass du entweder warm oder kalt bist, aber nicht lau? Ich denke, der Ausdruck ist hier nicht wörtlich zu verstehen, sondern im Sinne der Erwartung Jesu an seine Jünger, dass sie sich nicht verstecken, sondern Farbe bekennen. Ja? Am besten ist es, wenn man richtig eifrig für den Herrn ist, dann ist man warm, oder dass man es dann verlassen, dass man es lässt eigentlich. Aber es gibt keinen Mittelweg. Es geht darum, dass wir Farbe bekennen. Das Bild von heißem, kalten und lauwarmen Wasser, denn das ist eine Anspielung auf das Wasser hier, verweist auf eine Besonderheit der Stadt Laodicea und seiner Umgebung. Im Gegensatz zu den benachbarten Städten Kolosse und Hierapolis hatte Laodicea zwar einen furchtbaren Boden, war bekannt auch für seine Landwirtschaft, aber keine gute Wasserqualität. Also das Wasser konnte man benutzen, um Pflanzen zu begießen, aber nicht zu trinken. Also kein gutes Trinkwasser. Kolosse dagegen bezog reines Wasser aus den Bergen im Süden der Stadt und Hierapolis war ein Kurort, der für sein heißes Wasser bekannt war. Aber das Wasser von Laodicea war nicht gut und so musste die Stadt ihr Wasser über einen Aquädukt herbeischaffen, eine Leitung. Und dieses Wasser war im Sommer lauwarm, als er in der Stadt ankam. Das Wasser von Kolosse hatte eine erfrischende Wirkung. Das Wasser von Hierapolis hatte eine heilende Wirkung, aber das Wasser von Laodicea war lauwarm und schwer genießbar. Und es verursachte, soweit man weiß, auch eine gewisse Übelkeit. Und das Verhalten der Christen in der Stadt wirkte somit auf Christus wie ihr eigenes Wasser. Christus wollte sie ausspeien. Diese Christen waren, könnte man sagen, ungenießbar. Gemeinde Laodicea behauptet auch von sich, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Wenn es zumindest etwas war, was die Christen leise dachten, also Jesus sagt, sie sagten das, aber ich frage mich, ob ein Christ sowas behaupten würde. Auf jeden Fall dachten sie das. Eigentlich diese Aussage ist etwas, was die Einwohner der Stadt Laodicea laut behauptet haben. Laodicea war nämlich ein bedeutendes Finanzzentrum, eine Bank, Metropole. Es gab mehrere Banken in der Stadt und es wird berichtet, dass nach dem Erdbeben, das die Region im Jahr 60 nach Christus heimsuchte, der Kaiser Nero, der Kaiser von Rom, das haben wir auch gesehen, dass diese Gegend, auch nicht nur die Stadt Laodicea, sondern die anderen Städte auch von verschiedenen Erdbeben heimgesucht worden sind. Jedes Mal hat Rom eine finanzielle Hilfe angeboten. Und bei der Gemeinde, wenn die anderen das angenommen haben, hat die Stadt Laodicea gesagt, das brauchen wir nicht. Die haben das abgelehnt. Sie hatten nämlich so viel Geld, dass sie dieses Erdbeben, was die ganze Stadt zerstört hat, zum Anlass genommen haben, die Stadt wieder aufzubauen und noch schöner zu machen. Also eine reiche Stadt. Und wenn diese Merkmale auf die Stadt zutreffen, was haben sie mit den Christen der Stadt zu tun? Warum sagt hier der Herr Jesus über diese Gemeinde, in Wirklichkeit, du behauptest, reich zu sein, alles im Überfluss zu haben, dass es dir an nichts mangelt, aber du bist elend und erbärmlich, arm, blind und entblößt. Und deshalb rate ich dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Wahrscheinlich spiegelte die Geisteshaltung der Gläubigen in Laodicea genau das wider, was die Stadt auszeichnete. Weit entfernt von den Garnisonstädten an der Küste wie Pergamon oder Smyrna, wo die Präsenz der Römer überwältigend war, waren die Christen in der Stadt Laodicea keine Verfolgung durch Rom ausgesetzt. Wir wissen nicht, wie groß der Einfluss der sogenannten Berufsverbände war. Also wir haben schon erwähnt in Bezug auf Pergamon und Thyatira, dass es mächtige Berufsverbände gab und dass es von den Leuten, die eine Arbeit finden wollten, auch verlangt wurde, dass sie sich an die kulturellen Aktivitäten der Stadt beschäftigen. Wissen wir nicht hier, wie stark dieser Einfluss war in Laodicea. Wahrscheinlich gab es auch Berufsverbände, also Bankleute und so weiter. Aber entweder war dieser Einfluss geringer als in Pergamon oder Thyatira, oder die Christen von Laodicea hielten sich noch mehr zurück als die anderen Christen. Haben sich versteckt. Haben nicht gesagt, sie haben nicht angegeben, dass sie gläubig waren. Sie schienen sich so gut an die Kultur dieser Stadt angepasst zu haben, dass sie kaum Zeugnis ablegten und vielleicht niemand wusste, dass sie gläubig war. Niemand wusste von ihrem Glauben. Schlimmer noch, sie hatten keine Gewissenskonflikte. Meistens Es ist bei einem wahren Christen etwas, was man spürt, wenn man Widersprüche hat, zumindest ein schlechtes Gewissen. Und es kann auch bei uns wirklich manchmal Traurigkeit verursachen, dass wir uns nicht verhalten, wie der Herr es möchte. Aber hier bei den Christen Laodicea keine solche Gewissenskonflikte. Sie betrachten sich sogar als reich gesegnet. Vielleicht, wir wissen nicht genau, ob sie sich rühmten, weil sie eine gute Lehre hatten, aber wahrscheinlich dachten sie, unser materieller Wohlstand ist der Beweis, dass Gott uns segnet. Das ist auch etwas, was wir heute in der Theologie des Wohlstandsevangeliums wiederfinden, dass Christen denken, ich bin reich gesegnet, wenn ich reich bin, wenn Gott mir einen guten Beruf gibt und wenn ich keine Probleme habe, keine Krankheit, keine Schwierigkeiten. Da sind viele Christen, die den Segen, den sie von Gott bekommen, am Stand ihres Bankkontos messen. Aber so ist es nicht bei Jesus. Wenn Jesus sagt, dass die Gläubigen in Smyrna trotz ihrer Armut geistlich reich waren, erklärt er, dass die Gläubigen in Laodicea trotz ihres materiellen Reichtums arm sind, elend. Er wirft ihnen auch geistliche Lauheit vor. Lauwarm bedeutet weder warm noch kalt. Geistliche Lauheit kennzeichnet den Zustand eines Menschen, eines Christen, oder zumindest einen Menschen, der sich Christ nennt. Ein Mensch, der Jesus noch nicht verleugnet hat, der sich zu einem christlichen Glauben bekennt, aber auch nicht entschieden für ihn lebt. Dieser Mensch ist Christ in Theorie, auf dem Papier, aber nicht in der Tat. Um es in einem einfachen Satz zusammenzufassen, ein lauwarmer Glaube ist ein Glaube nur im Kopf, der keine Auswirkungen auf die Art und Weise hat, wie wir leben. Also wenn Jesus sagt, kaufe bei mir Gold, das im Feuer geläutert wurde, damit du wirklich reich wirst, und weiße Kleider, um dich zu bedecken, damit man nicht deine schändliche Blöße sieht, und Augentropfen, Augensalbe, genauer gesagt, um deine Augen zu pflegen, damit du klar sehen kannst, dann meint er hauptsächlich drei Dinge. Erstens, geläutertes Gold ist in der Bibel ein Ausdruck, der die Reinigung des Lebens durch die Beseitigung der Sünde bezeichnet. Das Ziel ist, dass wir wie reines Gold werden, dass wir gereinigt werden von den Flecken, dass die Sünde von unserem alten Menschen beseitigt wird in unserem Leben. Christen sollten sich auch nicht um vergängliche Dinge sorgen, die keinen ewigen Wert haben, sondern sich einen Schatz im Himmel sammeln. Jesus lehrt auch in Lukas 12, Vers 33 und 34, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also zwei Dinge. Eine Reinigung von der Sünde und ein Trachten nach den himmlischen Dingen, nach den Dingen, die einen ewigen Wert haben. Der Rat, zweitens, weiße Kleidung zu kaufen, um seine Blöße zu verstecken, hat die gleiche Bedeutung wie der Kauf von geläutertem Gold. Seine Kleider beflecken, das haben wir bei der Gemeinde in Sardes auch gesehen, bedeutet, an Götzenkulten teilzunehmen Und sie sauber zu halten, diese Kleider, bedeutet, sich von diesen Götzenkulten fernzuhalten. Und das ist wahrscheinlich ein Hinweis dafür, dass die Christen dieser Stadt sich auch an diese Dinge beteiligt haben, um keine Probleme zu haben. Dann ist auch eine Anspielung auf Augensalbe. Das Bedürfnis nach Augensalbe, um wieder sehen zu können, unterstreicht den Mangel an geistlicher Einsicht, ein Unterscheidungsvermögen. Vor allem, weil die Laodicea die tödliche Gefahr nicht erkannt haben, die ihr Kompromiss mit der Welt für ihren Glauben bedeutete. Sie haben das nicht erkannt. Sie haben da keine Gefahr gesehen. Sie sind weiter gegangen in ihrem Glauben, in ihrem geistlichen Weg, ohne zu merken, welche Gefahr auf sie lauerte. Und das ist sehr wichtig, dass wir Christen uns immer im Licht der Heiligen Schrift prüfen und nicht nach unseren eigenen Maßstäben und Empfindungen. Weil unsere eigenen Maßstäbe und Empfindungen, was wir empfinden, was wir oft aufgrund von Erfahrung auch denken, ist kein sicherer Maßstab für die Wahrheit. Nur die Schrift kann uns wirklich richtig leiten. Und wir sehen nicht umsonst im Alten Testament zum Beispiel viele Gebete, wo die Propheten sagen, Gott, erforsche mein Herz und zeige mir, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Oder Sprüche, die sagen, dass das Herz verkehrt ist und uns wirklich auf verkehrte Wege auch führen kann. Gott muss unser Herz erneuern, er muss auch unseren Verstand, unsere Gesinnung erneuern, dass wir seinen Willen erkennen, dass wir wissen, was er will. Also man könnte denken, diese Christen aus Laodicea sind vielleicht keine echten Christen. Aber wir müssen uns trotzdem davor hüten, in der Gemeinde von Laodicea eine Kirche zu sehen, die nur einen Namensschild trägt und deren Mitglieder keine wahren Gläubigen sind, nicht wirklich wiedergeboren sind, wie man heute sagen würde. Sonst würde Jesus im Vers 19 nicht sagen, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tu Buße. Die Tatsache, dass Jesus sagt, alle, die ich lieb habe, die züchtige ich, zeigt, dass das noch Hoffnung ist bei diesen Menschen. Zumindest wünscht sich Jesus, dass sie umkehren, dass sie Buße tun, dass sie neu denken, dass sie einen neuen Weg einschlagen. Wir lesen in Sprüche 3, Vers 12. Wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Und oft denken wir, dass die Schwierigkeiten, Anfechtungen, denen wir im Leben begegnet, vielleicht ein Hinweis dafür sind, dass Gott uns vergessen hätte. Aber nein, im Gegenteil, sie sind oft Zeichen der Liebe Christi, der uns unsere Abhängigkeit von ihm zeigen will und uns an sich ziehen will. So müssen wir die Schwierigkeiten verstehen. Wenn alles immer gut ginge, wenn alles glatt verlaufen würde in unserem Leben, würden wir ihn eher vergessen, als ihm zu danken. Petrus sagt auch in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 17, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, im Evangelium zu glauben? Dieser Vers bedeutet nicht, dass, wenn da steht, das Gericht beginnt beim Haus Gottes, dass die Konsequenz, die Folge dieses Gerichts zum Verlust des ewigen Lebens führen würden. Sonst würde Petrus nicht sagen, wenn es bei uns anfängt, wenn es so ist, bei uns ist, dann, es gibt eine Steigerung. Wie wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Die Antwort ist ewige Verdammnis. Also, es gibt doch ein Gericht für Gläubige, aber dieses Gericht führt dazu, dass sie umkehren, dass sie umdenken. Und Paulus sagt auch im 1. Korintherbrief, dass es auch bis zum leiblichen Tod führen kann. Dass viele sind gestorben, weil sie nicht auf würdige Weise am Abendmahl teilgenommen haben. Sprich, es gab sicherlich andere Dinge auch, aber diese Menschen haben wie die Heiden gelebt. Und Gott musste sie zuerst züchtigen und dann ja auch das Leben wegnehmen. Jesus möchte, dass wir in ständige Gemeinschaft mit ihm leben. Er möchte nicht, dass wir nur Sonntagschristen sind. Er möchte, dass wir in ständige, in täglichen Gemeinschaft mit ihm leben. In stündliche Gemeinschaft mit ihm leben. Das müssen wir lernen. Dass trotz unserer Aktivitäten, trotz Stress, trotz vielen Dingen, wir immer in Gemeinschaft mit Jesus sind. Und wir können auch, wenn wir beten, müssen wir nicht immer in unserem Kämmerlein beten und eine ganz fromme körperliche Haltung haben. Wir können auch jederzeit innerlich beten, uns an Christus wenden und er hört uns. Und das ist auch sein Wille, dass wir ständig in Gemeinschaft mit ihm leben. Das müssen wir lernen. Jesus möchte im Mittelpunkt unseres Lebens stehen und nicht in einem Nebenzimmer verbannt werden. Er möchte in unserem Wohnzimmer seinen Platz haben. Und das macht auch das nächste Bild im Vers 20 deutlich. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Dieser Vers wird oft missverstanden. Er richtet sich nicht in erster Linie an Ungläubige, die aufgefordert werden, Gottes gnädige Einladung anzunehmen, in Jesus in ihr Leben zu lassen. Das ist nicht in erster Linie gemeint. Man kann es auch so sehen, habe ich nichts dagegen. Ja? Aber das ist nicht in erster Linie so gemeint. Es richtet sich erstens an Christen, die nicht mehr in ständiger Gemeinschaft mit Jesus leben. Was auch hier deutlich durch das Mahl des Herrn symbolisiert wird. Christus möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und diese Gemeinschaft ist am besten, heute feiern wir nicht Abendmahl, aber oft tun wir das. Das ist das ein Zeichen, der höchste Ausdruck der Gemeinschaft mit Christus, was wir am Abendmahl teilnehmen. Und das möchte Jesus mit uns tun. Es soll unsere höchste Priorität sein. Es sind Christen, die so sehr mit den Dingen dieser Welt beschäftigt sind, dass sie nicht mehr wachsam und bereit sind für die Wiederkunft des Herrn. Sie vergessen Jesus. Wir haben bereits in den Versen 33 und 34 aus dem Kapitel 12 des Lukas-Evangeliums gelesen. Ich lese weiter in Vers 35. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Wir sehen, dass es sich nicht nur um eine Gemeinschaft, die der Herr sich täglich mit uns wünscht, sondern es ist auch ein Hinweis auf seine Wiederkunft. Wenn wir nicht bereit sind, heute Jesus in unserem Leben in den Mittelpunkt zu haben, dann besteht die Gefahr, dass, wenn er wiederkommt, sein Kommen uns überraschen wird. Und da haben wir eine wunderbare Verheißung. Glückselig sind jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen finden wird. Ich sage euch, er wird sie schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Christus wünscht sich Christen in Laodicea und auch unter uns, deren Lampen brennen und die auch nicht schlafen. Er wünscht sich heiße Christen, warme Christen und keine lauwarmen. Paulus sagt in 2. Timotheus 2, Vers 12, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir ihn verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Das Merkmal eines echten Christen ist die Bußfertigkeit und die Beharrlichkeit im Glauben. Und Christus verheißt im Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, mitzuherrschen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Ja, und im nächsten Kapitel, im Kapitel 4, werden wir sehen, dass die 24 Älteste, die Johannes im Himmel sieht, in seiner Vision, und die das ganze Gottesvolk des Alten und des Neuen Testaments auch symbolisieren, weiße Gewänder tragen und auf Thronen sitzen. Das ist ein Hinweis auf die Erfüllung dieser Ansage Jesus hier. Wenn wir Überwinder sind, werden wir weiße Gewänder tragen, reine, glänzende Kleider und auf Thronen sitzen mit ihm. Die weißen Kleider stellen ihre Gerechtigkeit dar, die Gerechtigkeit der Überwinder. Sowohl die durch das Blut des Lammes erworben, als auch ihre gerechte Werke. Also es sind zwei Aspekte, die hier wir im Blick haben sollen. Zuerst die Gerechtigkeit, die wir durch das Opfer Jesu Christi erworben haben, aber auch eine objektive Gerechtigkeit. Gerechte Werke der Heiligen, die wir nicht vergessen haben. Sicherlich konnten die Christen in Laodicea ihr Glaubensbekenntnis rezitieren. Sie hatten sicherlich einen rechtgläubigen Denken, aber ihr Leben zeigte das nicht. Ihr Leben widerspiegelte das nicht. Die Tatsache, dass die Sieger auf Thronen sitzen, zeigt, dass sie überwunden haben und Empfänger all dessen sind, was Christus verheißen hat und für sie erworben hat. Ja, das werden wir in der nächsten Betrachtung hier des Buches sehen. Nicht nur in Kapitel 4, sondern mehrmals auch im Folgenden. Ich möchte heute zum Schluss kommen. Ja, in den 7 Sendschreiben an die Gemeinden werden den Christen, die überwunden haben, die überwinden, viele Verheißungen gegeben. Und wir werden in den weiteren Kapiteln des Buches sehen, dass sie sich alle erfüllen. Vor allem das, was wir dann finden, erfüllt sich und die Erfüllung wird uns hauptsächlich in den Kapitel 21 und 22 des Buches, wenn das neue Jerusalem Realität wird. Der Sieger, der im Glauben Sieger ist, wird von dem Baum des Lebens essen. Und dieser Baum des Lebens, was im Paradies Gottes war, finden wir wieder in dem neuen Jerusalem. Der Sieger wird den zweiten Tod nicht erleiden. Ihm wird ein weißer Stein gegeben werden und am Ende wird von kostbaren Steinen auch gesprochen, die die Stadt Jerusalem schmücken. Er wird mit Christus auf dessen Thron sitzen. Ihm wird der Morgenstern gegeben werden. Er wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Sein Name wird im Buch des Lebens geschrieben sein. Er wird in diesem Buch gefunden werden, am Tage des Gerichts. Er wird zu einer Säule im Tempel Gottes gemacht werden. Und wir werden eine Beschreibung von diesem wunderbaren geistlichen Tempel auch haben am Ende des Buches. Er wird seine Wohnung in dem neuen Jerusalem haben. Er wird dort ewig wohnen. Und Gottes Name, und das ist wahrscheinlich die schönste Verheißung von allen, wird auf ihm geschrieben sein. Gottes Name wird auf uns geschrieben sein. Ich wünsche, dass das, was wir in diesem Buch der Offenbarung finden, uns wirklich Trost vermitteln kann und auch, dass es uns dazu motiviert, auch den Willen des Herrn zu suchen und beharrlich im Glauben zu sein, damit wir das erlangen, was Jesus verheißen hat. Amen.
Amen.